ARD.
Hallo, mein Name ist Kai Küstner, Host von Streitkräfte und Strategien. Mit der letzten Folge der neuen Staffel von Killed in Action über traumatisierte Einsatzveteranen. Und vor allem darüber, wie die Bundeswehr mit ihnen umgeht. Denn das entscheidet mit über das Image der Truppe, die mehr Personal braucht. Viel mehr.
Mein Name ist Christoph Heinzle. In dieser Folge erzählen wir, wie es weitergegangen ist mit Annika, Robert, Alex und Stefano, den Einsatzgeschädigten, die wir in den letzten Jahren verfolgt haben. Und wir fragen, was sich ändern müsste, damit PTBS-Kranke, also die, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, künftig besser versorgt werden.
Vorher habe ich noch einen wichtigen Hinweis für euch. Hier sprechen Traumatisierte sehr offen über ihre Erkrankung, auch über Suizidgedanken und Suizidversuche. Holt euch bitte Begleitung, wenn euch das belasten könnte. Und wenn ihr selbst betroffen seid, holt euch Hilfe. Die Links dazu haben wir in die Shownotes gepackt.
Dass der Feind einmal mein eigener Vorgesetzter und mein eigener Dienstherr ist, der aus meiner Wahrnehmung alles daran setzt, um mich in den Suizid zu treiben, das habe ich nicht unterschrieben.
Wir können nicht einfach Gesetze brechen. Auch wenn uns bewusst ist, dass das für die Betroffenen eine Belastung darstellt.
120% Goldrandbürokratie helfen den Menschen nicht, sondern nur dem Sachbearbeiter.
Das ist Killed in Action. Staffel 4. Trauma Bundeswehr. Ein Podcast von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Chugaka Silav. Folge 5. Überleben.
Sein Unterkiefer ist durch die Schüsse der Einsatzkräfte zerstört. Dadurch ist er nur schwer verständlich.
Den Plan, sich durch SEK-Beamte erschießen zu lassen, habe er schon länger gehabt. Die Geiselnahme in Ulm sei aber spontan gewesen.
Auch er ist ein Opfer einer posttraumatischen Belastungsstörung nach 2 Einsätzen in Afghanistan.
Am 9. September 2024 eröffnet der Vorsitzende Richter am Landgericht Ulm die Hauptverhandlung gegen den 45-jährigen Stefano B. Gut 7 Monate nach der Geiselnahme in der Starbucks-Filiale am Ulmer Münster. Eine Woche wird der Prozess dauern. Mit im Gerichtssaal sind auch Geiseln und ihre Anwälte. Anja J. ist die Mutter eines der beiden minderjährigen Mädchen, die Stefano in dem Café kurz in seiner Gewalt hatte.
Er saß da, neben seinem Verteidiger, war immer nur dem Verteidiger zugewandt. Also es gab keinen Blickkontakt, gar nichts. Also ich habe ihn nur von der Seite gesehen. Er hat ja auch nichts gesagt, ja, und auch die Körperhaltung und alles hat mir schon gezeigt, dass es dieser Person nicht gut geht.
Schon auch schwer gezeichnet von dem Schuss eben letztendlich. Das war deutlich zu sehen, was er davon getragen hat.
Alexander F. ist der Vater der zweiten Jugendlichen. Unser NDR-Kollege Timo Robben hat ihn für unseren Film über PTBS getroffen. Den Film findet ihr in der ARD-Mediathek unter Panorama. Alexander F. erinnert sich an den entstellten Kiefer von Stefano, den eine Kugel der Polizei zertrümmert hat.
Hat er auch so ein Tuch halt, um den Speichel aufzufangen, weil das weil er einfach nicht dicht bekommen hat, quasi den Mund. Ja, schon ziemlich am Ende.
Wenn ich Sie so höre, dann habe ich den Eindruck, dass Sie gar nicht so richtig einen Groll gegen diesen Menschen hegen.
Also, nee, Groll nicht. Hätte man schon gewünscht, dass er nicht noch andere mit in sein Leiden mit einbezogen hätte oder mit reingerissen hätte. Aber Wut oder Groll, nee.
Alexander F.'s Tochter sitzt mit einer Freundin am 26. Januar 2024 in dem Café.
Die beiden saßen da, haben ihren Kakao getrunken, waren eigentlich fertig und wollten gehen. Und dann hat sie halt erzählt, dass ein Mann reinkam. Ihre Freundin hat dann, also es war kurz vor Fasching, noch erzählt, boah, krasse Verkleidung. Und dann stand er halt mit einer langen Waffe und einer kurzen Waffe, hat sie bedroht, hat sie zusammengetrieben, in eine Ecke getrieben, noch dann angefangen schon zu sortieren, auszusortieren.
Und dann hat er so ein bisschen vor sich hin gemurmelt. So, jetzt muss ich überlegen, wen kann ich hier gebrauchen? Dann hat er die zwei Jugendlichen ins Visier genommen und hat dann mit der Pistole auch auf sie gedeutet und gesagt, so, ihr zwei, raus.
Anhand von Aufnahme der Überwachungskamera des Cafés rekonstruiert das Gericht den genauen Ablauf und stellt fest, nach 35 Sekunden lässt Stefano B. 4 Geiseln frei, darunter die beiden Mädchen.
Das kam ihnen natürlich viel, viel länger vor. Das hat man dann, als die Aussage bei der Polizei gemacht wurde, gemerkt. Also die haben beide irgendwie eher Richtung eine Viertelstunde gedacht.
Was ihm in dem Moment nicht klar war, im Nachhinein tat ihm das sehr leid, dass er eben auch zwei minderjährige Mädchen dort als Geiseln gehalten hatte, die natürlich auch heute noch unter der Tat wahnsinnig leiden, wie alle anderen auch.
Andreas Eggert ist Stefanos Fallbetreuer beim Bund Deutscher Einsatzveteranen.
Und die Geiseln selber haben ja auch ausgesagt, dass sie in der Situation vor Ort jemanden wahrgenommen haben, der wahnsinnig unsicher ist und Angst hat. Angst, was passiert als nächstes, bis er dann die Entscheidung getroffen hat, mit der letzten Geisel vor die Tür zu gehen, ihr die Waffe an den Kopf zu halten und dann eben durch den finalen Schuss der Polizei getötet zu werden.
Das hat nicht ganz geklappt.
Nein.
Eine Woche nach Verhandlungsbeginn ergeht am 17. September 2024 das Urteil gegen Stefano B. Zitat:
Der Angeklagte ist schuldig der Geiselnahme in 7 tateinheitlichen Fällen, in Tateinheit mit Nötigung in 6 tateinheitlichen Fällen, versuchter Nötigung und Körperverletzung in 7 tateinheitlichen Fällen. Er wird zu der Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wird angeordnet.
Das Gericht geht davon aus, dass Stefano zum Zeitpunkt der Tat in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt war und damit vermindert schuldfähig.
B. konnte infolge seiner komplexen posttraumatischen Belastungsstörung und der aus dieser resultierenden akuten Suizidalität den Tatanreizen wesentlich weniger Widerstand entgegensetzen als ein in vollem Umfang schuldfähiger.
Stefano macht es dem Gericht leicht.
In der Sache hat B. den festgestellten Sachverhalt und in objektiver und subjektiver Hinsicht vollumfänglich eingeräumt.
Also er erkennt die Strafe an, ihm tut es leid, er bezeichnet es auch als Fehler, den er dort gemacht hat und möchte auch Wiedergutmachung leisten gegenüber den Opfern.
Es ist für ihn als Mensch natürlich schade, dass er zum Täter wurde. Aber dadurch, dass er so viele Menschen hineingezogen hat, denke ich, ist es schon auch notwendig, dass er eine Strafe verbüßt und hoffentlich in dieser Zeit dann die entsprechende psychiatrische Hilfe bekommt, die ihm hilft, dass er danach dann wieder ein normales Leben führen kann.
Professionelle Hilfe brauchen nach der Geiselnahme auch die beiden Mädchen. Die Tat des traumatisierten Soldaten war auch für sie ein traumatisches Erlebnis.
Wenn man zusehen muss, wie das eigene Kind ganz furchtbar leidet und man nicht so richtig viel helfen kann, man versucht zu helfen, aber kann nicht viel helfen, ja, das ist einfach schrecklich, ja.
Alexander F. geht es ähnlich. Er erkennt seine Tochter kaum wieder.
Um die posttraumatische Belastungsstörung, also ausgelöst durch dieses Ereignis, Angst, Schlaflosigkeit war eins der größten Probleme, die sie berichtet hatte, dass sie halt nachts eigentlich gar nicht schlafen kann und dann hat sie sich halt durch den Tag gequält. Alles, was quasi außerhalb des Hauses war, war immer weniger geworden. Also einfach viel zurückgezogener, viel energieärmer, auf Überlebensflamme geköchelt, so in diese Richtung.
Die Geiseleltern hören, dass Stefano und seine Frau immer verzweifelter versucht hatten, eine Traumatherapie zu bekommen, die sich aber immer weiter verzögerte. Anja J. kann nicht nachvollziehen, dass für die Bundeswehr ihr Umgang mit dem PTBS-kranken Soldaten keine Folgen hat.
Das ist nicht in Ordnung, ja. Es sollte es Konsequenzen geben. Auf jeden Fall. Das sollte daran gearbeitet worden.
Das ist ja dann vielleicht vergleichbar mit einem Arbeitgeber, der jemand halt auf einen Arbeitseinsatz schickt. Eine ganz andere Kategorie natürlich, ja. Und der sollte sich dann auch kümmern. Mit der Meinung bin ich schon, ja.
Was mir sehr wichtig ist, gibt es Möglichkeiten, um in Zukunft sowas zu verhindern, um Menschen, die mit einem PTBS zurückkommen, also vor allem Soldaten aus entsprechenden Einsätzen, vorzeitig zu helfen, bevor sie so verzweifelt sind, um so eine Tat zu begehen.
Das Bundesverteidigungsministerium will zu dem Ulmer Fall nicht Stellung beziehen. Auch der PTBS-Beauftragte Professor Peter Zimmermann nicht. Der war 2023 als Leiter des Psychotraumazentrums im Bundeswehrkrankenhaus Berlin in die Diskussion über Stefanos Behandlung einbezogen. Generell verteidigt Zimmermann aber die Linie der Bundeswehrmediziner, suizidgefährdete Soldaten erst in zivilen Krankenhäusern zu stabilisieren, bevor in einem Bundeswehrkrankenhaus die Traumatherapie beginnt.
Wenn man jemanden, der sehr komplex instabil ist, so schnell wie möglich in eine traumatherapeutische Behandlung übernimmt, dann wird er schlechter. Also eine komplexe Stabilisierung sollte schon erfolgt sein, bevor man jetzt spezifisch an Traumatisierungen herangeht. Und eine solche allgemeine Stabilisierung kann gut auch in zivilen Einrichtungen gemacht werden. Das muss also bei weitem nicht eine Bundeswehreinrichtung sein. Wenn es dann an die Traumata im engeren Sinne geht, ist es sicher günstiger, wenn man eine Bundeswehreinrichtung nimmt. Es geht uns wirklich darum, dass wir einen vernünftigen Gesamtbehandlungsplan machen, der aber jetzt nicht zwingend mit einer Schnelligkeit einhergehen muss, sondern wir lassen uns tatsächlich Zeit und beziehen natürlich auch zivile Einrichtungen mit ein.
Wir haben Peter Zimmermann erzählt, dass wir von PTBS-kranken Veteranen immer wieder hören, wie unzufrieden sie mit dem medizinischen und bürokratischen Verfahren sind.
Psychisch erkrankte Menschen sind schon auch manchmal per se unzufrieden mit ihrem Leben, mit Angeboten etc. Und wir müssen uns schon auch dem stellen, dass wir manchmal auch psychisch erkrankten Soldatinnen und Soldaten auch mal Grenzen setzen müssen in ihren Wünschen und eben nicht immer sofort alle diese Wünsche erfüllen können. Das ist eine besondere Herausforderung der Psychiatrie, dass man manchmal auch sagen muss, nee, auch wenn du das jetzt wünschst, ist es doch vom Blick von außen her günstiger, zunächst einmal andere Schritte zu machen.
Wenn jemand verzweifelt und voller Power ist, ne? Soldaten sollten voller Power sein, ehrlich gesagt. Dann ist der unter Druck. Das ist ein Dampfkessel, ne?
Dr. Arne Hofmann hat das EMDR-Institut für Traumatherapie gegründet, ist außerdem Mitbegründer der deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Hofmann ist Zivilist, hat aber viel Erfahrung mit PTBS-kranken Soldaten.
Und eigentlich braucht es mehr Versorgungsstrukturen, wenn Sie merken, dass Sie sowas ein Jahr verschieben müssen. Da muss die Versorgungsstruktur ausgebaut werden. Dann müssen mehr Leute Therapien anbieten, ne, die wissenschaftlich adäquat sind, ne? Und ein Jahr warten ist unendlich, ne? Das ist keine gute Idee, vorsichtig gesagt, ne?
Hofmann kennt den Fall der Ulmer Geiselnahme aus den Medien. Er hat Erfahrungen in der Traumatherapie in den USA und sieht Parallelen zur Situation dort, wo es viel mehr Gewalt und Amokläufe traumatisierter Soldaten gibt.
Die Amerikaner haben das Problem schon lange, ne? Die haben auch viel mehr Schusswaffen rumlaufen, ne? Wenn die Bundeswehr größer wird, wenn es zu Einsatz von Bundeswehr kommt, wird das Problem in irgendeiner Weise auf uns zukommen. Ich glaube nicht, dass wir ganz so viele tickende Zeitbomben haben, weil das meistens sehr disziplinierte Leute sind. Die wollen das auch nicht, ne? Aber dann gibt es den Punkt, wo es einfach nicht mehr kontrollierbar ist für einige. Und das ist in Ulm offensichtlich passiert, ne?
Wie die Bundeswehr mit ihren Veteranen umgeht, mit ihren Einsatzgeschädigten und besonders mit den Traumatisierten, das hat auch Einfluss auf das Image der Bundeswehr als Arbeitgeber. Und das scheint wichtiger denn je. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist ein Krieg näher an Deutschland gerückt. Die Truppe braucht mehr Soldatinnen und Soldaten.
Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben zurzeit etwa 181.000 Soldaten. Aber allein um diese Truppenstärke zu halten, müsste die Bundeswehr jährlich 20.000 Menschen einstellen. Denn der Altersdurchschnitt steigt und die Truppe schrumpft. Die Vizepräsidentin des Bundesamtes für das Personalmanagement, Nicole Schilling, erklärt in einem Video, was die Bundeswehr unternehmen will, um junge Menschen zu begeistern. Mehr Werbung, mehr Truppenpraktika. Und es sollen außerdem einige Auswahlkriterien nicht mehr ganz so streng beachtet werden. Der berühmte Knick-Senk-Spreizfuß zum Beispiel soll kein Hinderungsgrund mehr für eine Karriere in der Bundeswehr sein. Nicole Schilling stellt fest, dass es eine Sache ist, junge Menschen einzustellen, aber eine andere, sie auch zu halten.
Unsere größte Herausforderung ist in dem Zusammenhang tatsächlich so die ersten Wochen und Monate im Dienst gemeinsam zu überstehen, weil mancher dann doch ein bisschen abgeschreckt von dem Kulturschock ist, der ihn in oder sie in deutschen Kasernen eben immer noch erwartet.
Die Abbrecherquote bei der Bundeswehr ist hoch. 27% verlassen die Truppe derzeit bald wieder. Wie also die Gen Z, die Generation Z, also die um die 2000er Jahre Geborenen, in die Bundeswehr lotsen und dann auch zum Bleiben bewegen. Verteidigungsminister Boris Pistorius möchte, dass alle jungen Männer erfasst und gefragt werden, ob sie nicht Wehrdienst leisten möchten. So steht es auch im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Man will sich anschauen, ob das weitgehend auf Freiwilligkeit basierende System neue Wehrpflicht funktioniert. Durch das neue Artikelgesetz Zeitenwende steigen außerdem die Bezüge.
Die Bundeswehr wirbt also massiv für sich und möchte als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. Aber dazu passe der Umgang mit den psychisch einsatzgeschädigten Veteranen nicht, sagt der Lüneburger Rechtsanwalt Arndt Steinmeier.
Wir wollen auf der einen Seite Soldaten haben, die für die Gesellschaft in Einsätze zieht und das Land verteidigt oder irgendwo eingreift. Dann muss man sich auf der anderen Seite aber auch aus meiner Sicht sehr großzügig um diese Soldaten kümmern und kann sie dann nicht in ganz kleinteilige Verfahren reinlaufen lassen und am langen Arm verhungern lassen. Das funktioniert nicht.
Der Fall Stefano B. ist zweifelsohne ein Extremfall. Viel häufiger kommt es vor, dass Einsatzgeschädigte ihre Verzweiflung an sich selbst auslassen oder an ihren Familien. Doch gefeit davor, dass sich Fälle wie der des Geiselnehmers von Ulm wiederholen, ist die Gesellschaft nicht.
Ich war auch oft im Gedanken, kurz davor durchzudrehen, Amok zu laufen, Leute dafür zu bestrafen, dass es mir so schlecht ging im Zenit meiner Erkrankung. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Robert Müller hat sich durch 12 Jahre Verfahren gekämpft. Seine PTBS ist jetzt als Einsatzschädigung anerkannt. Er bekommt eine ordentliche Versorgung. Und Robert lebt noch.
Für mich war der entscheidende Punkt, als ich mich an den Delfinen fast festgehalten habe.
Und den aus seiner Sicht entscheidenden Schritt in der Behandlung macht er 2024. Da ist er 46. Nicht dank Bundeswehrmedizinern, sondern dank privater Förderung. Auf der Karibikinsel Curaçao. Bei der Traumatherapie mit einem Delfin.
Ich steige zu ihm in seinen Lebensraum und ich lasse mich auf das Tier ein. Und ich kann es nur mal sagen, es war einfach magisch und er hat mir in die Seele gehuckt, wenn man das so sagen kann. Das hätte ich vorher nie gesagt, das ist Hokuspokus, aber jetzt ist das für mich eine Realität. Ich habe bis zu dem Tag jeden Tag an Suizid gedacht, fast stündlich. Und ich kann sagen, nach dieser Delfintherapie bin ich nach Hause geflogen und ich habe seit fast einem Jahr nicht mehr an Suizid gedacht. Und das ist für mich 100% Therapieerfolg. Das haben 9 Jahre Krankenhaus, stationär, ambulante Therapie nicht geschafft.
Manche sehen die Delfintherapie kritisch, auch den Umgang mit den Tieren dabei. Robert weiß das, sagt aber, ihm habe der Delfin geholfen.
Und ich habe Zukunftsgedanken, also wie ich mein Leben vorstelle, wie ich einfach sein werde, sein möchte und was ich noch vom Leben möchte. Und das hatte ich viele, viele Jahre einfach so gar nicht für mich wahrgenommen. Also ich bin deutlich optimistischer. Und die beiden Damen heute vom Sozialdienst haben mich da aktiv unterstützt. Die eine Mitarbeiterin hat heute, sie hatte Tränen in den Augen, als sie die Bilder und das Video bekommen hat von mir, wie ich mit den Delfinen in der Therapie war. Und sie hat Dankbarkeit empfunden. Mein Sozialdienst, meine Sozialberatung bei der Bundeswehr, das sind Engel. Die muss man anständig loben eigentlich, dass die mir helfen.
Solche Erfahrungen machen Robert und andere Einsatzgeschädigte eben auch mit empathischen, hilfsbereiten Menschen bei der Bundeswehr. Lotsen, Sozialdienst, medizinischem Personal. Dennoch ist Robert nach Jahren des Konflikts und der Enttäuschungen ernüchtert und froh, dass er die Bundeswehr verlassen hat.
Die Bundeswehr ist eigentlich, und das ist nicht kein Nachtreten von mir, aber eigentlich nur für Soldaten, die gesund sind. Und man fühlt sich immer wie das fünfte Rad am Wagen und Inklusion funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Das ist Realität und das ist auch nicht schlimm. Aber das war für mich der Moment, ich steige hier aus. Ich habe mir eine Friedenstaube ans Auto geklebt, eine sehr große, und ich wollte kein Soldat mehr sein.
Robert hat ein Buch geschrieben, ist aktiv in der Veteranenarbeit des Deutschen Bundeswehrverbandes, der ihn mit rechtlicher Beratung unterstützt hat. Und er sagt immer wieder deutlich in der Öffentlichkeit, was seiner Meinung nach falsch läuft im Umgang mit Einsatzgeschädigten, gerade denen mit PTBS. Er bemängelt etwa, dass Daten fehlen, gerade über Veteranen wie ihn, die nicht mehr im Dienst sind.
Es gibt Zahlen, aber es gibt halt immer nur für die aktiven Soldaten. Es gibt nicht für ehemalige Soldaten. Es gibt Suizide bei der Bundeswehr. Und ich würde zum Beispiel gerne wissen wollen, wie viele Suizide gibt es aufgrund der Einsatzschädigung. Gibt es aber nicht. Wir wissen nicht, wie viele Veteranen sich das Leben nehmen aufgrund ihrer Einsatzschädigung. Das ist gar nicht gewollt.
Wir wissen nicht, wie hoch die Suizidraten bei ehemaligen Soldaten sind. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die möglicherweise deutlich höher sind. Das kann man nur spekulieren. Darüber haben wir keine Daten.
Professor Peter Zimmermann, der PTBS-Beauftragte im Verteidigungsministerium, kennt die Statistiken und ihre Lücken. Das Ministerium verweist auf die komplexen Motivlagen bei Suiziden. Die offizielle Statistik erfasste seit 1999 etwa 650 Suizide in der Bundeswehr. Durchschnittlich 26 jährlich. 2 bis 3 Suizide pro Jahr seien auf Auslandseinsätze und Einsatzbelastungen zurückzuführen, rechnet die Wehrbeauftragte des Bundestages in ihrem Jahresbericht vor. Das wären für den Afghanistan-Einsatz mehr Opfer, als dort durch Kampf- und Gefechtshandlungen ums Leben gekommen sind. Doch das Ministerium schreibt uns, ein kausaler Bezug könne ohne weitere Analysen nicht gezogen werden. Eine Studie sei für Ende 2025 in Arbeit, soll aber intern bleiben.
In anderen Streitkräften gibt es erheblich größere Probleme mit Suizidalität. Da kann man dann sehen, was passiert, wenn man es vielleicht nicht ganz so ernst nimmt. Da wollen wir definitiv nicht hin.
Selbst nach den eher konservativen Berechnungen der Bundeswehr entwickeln knapp 3% der Einsatzrückkehrer eine PTBS. Das wären heute schon 13.000 aktive oder ehemalige Soldatinnen und Soldaten. 90.000 insgesamt für alle psychischen Erkrankungen. Zu einer Therapie finden laut Zimmermann aber längst nicht alle.
Unsere Studien zeigen, dass wir etwa 10-20% der psychisch Erkrankten motivieren können, eine fachgerechte Behandlung aufzunehmen. Wir können mit 10-20%, selbst wenn es dann im Verlauf auf mal 30 werden, nicht zufrieden sein. Das ist nach wie vor ein sehr wichtiges Thema. Denn eine psychische Erkrankung, die über längere Zeit schwelt, ist zwar dann immer noch behandelbar, aber es wird nicht unbedingt leichter, weil viele Mechanismen chronifiziert sind. Ein schneller Behandlungsbeginn ist definitiv günstig für die Heilungsaussichten. Eine Dunkelziffer an psychisch nicht erkannten oder nicht behandelten Erkrankungen sollte uns immer auch eine Warnung sein und auch ein Ansporn sein. Denn psychische Erkrankungen, die nicht behandelt werden, werden in der Regel nicht von selber besser, sondern die chronifizieren und hinterlassen dann auf Dauer erhebliche Folgen. Und deswegen muss uns das berühren und muss uns das auch motivieren, besser zu werden. Da haben wir also auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, dass wir uns um diese Menschen kümmern.
Na komm, Schneiderinchen, Schneiderinchen.
Annis kleine Farm, das ist Annikas Leben. Ein Häuschen auf dem Lande in Nordsachsen mit Gänsen, Hühnern, Schweinen und 2 Hunden. Mit einem Teich, mit einem Gemüsegarten. Die Einsatzveteranin hat erst vor einigen Jahren ihre Liebe zu Natur und Tieren entdeckt, als sie eine Familie mit großem Haus und Garten traf.
Da habe ich das für mich kennen und lieben gelernt, weil es für mich persönlich kein größeren Unterschied gibt zwischen Krieg, Tod und Verwundung, Gemüsegarten und Kaninchenbabys. Weil es halt für mich nichts Friedlicheres gibt.
Ein krasser Gegensatz zu dem, was seit ihrem Afghanistan-Einsatz 2010 in ihr vorgeht. Krieg im Kopf nennt Annika das, wie so viele psychisch kranke Soldatinnen und Soldaten. Dass wir an diesem sonnigen Tag mit ihr auf der Terrasse sitzen, ist keine Selbstverständlichkeit bei einer Frau, die im Lauf der Jahre an Suizid nicht nur gedacht hat.
Dann fiel mir ein, ohne Scheiß, ich habe hier noch Gänseküken rumlaufen, die waren ganz klein. Und wäre ich abends nicht wieder nach Hause gefahren, hätte die der Fuchs geholt. Hätte ich die Tiere nicht, hätte ich schon Suizid begangen. Und da bin ich jetzt zur Zeit zum Glück drüber. Heißt aber nicht, dass das so bleibt.
2023 hat das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr Annikas Antrag auf Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung abgelehnt. Keine PTBS, lautet das Urteil einer Gutachterin damals. Ihre psychischen Erkrankungen hätten keinen Zusammenhang zum Einsatz und zum Karfreitagsgefecht, in dem die Sanitäterin war. Annika legt keinen Widerspruch ein. Dann stellt sie Ende 2024 mit Hilfe des Bundes der Einsatzveteranen und des Sozialdienstes der Bundeswehr einen sogenannten Verschlimmerungsantrag. Im April 2025 wird sie zur Begutachtung ins Bundesamt nach Düsseldorf bestellt, damit festgestellt werden kann, ob die 40-jährige Veteranin doch eine Einsatzschädigung hat und falls ja, wie schwer sie bewertet wird, mit welchem Grad der Schädigungsfolgen, GDS.
Mir wurde eben auch gesagt, dass er Kamerad und Mensch ist, dass ich da keine Sorge haben muss. Und das war auch der Fall
als ich dann in Düsseldorf war, das hatte ich auch dann so wahrgenommen. Das Gespräch ging, ich weiß es nicht mehr genau, gefühlt um die 4 Stunden. Ehrlich gesagt war ich danach auch sehr durch gewesen, weil es natürlich sehr, sehr belastend war, sehr, sehr anstrengend.
Im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz findet die Abschlussuntersuchung statt. Am 30. April 25 soll sie wegen ihrer psychischen Erkrankungen dienstunfähig entlassen werden. Urkunde und Zeugnis hat sie schon. Und dann klingelt an ihrem vorletzten Tag als Bundeswehrsoldatin das Telefon. Generalmajor Robert Sieger ist dran, der Präsident des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr, BA-PersBW. Er teilt Annika mit, dass ihre Einsatzschädigung nun endlich anerkannt wird, dass sie GDS 50 bekommt, also einen Grad der Schädigungsfolgen mit guten Versorgungsleistungen. Annika reagiert zurückhaltend.
Na, einerseits erleichternd, eben mit dem Hintergrund, dass ich hoffentlich dann meinen Lebensunterhalt dann weiter bestreiten kann und den Haus und Hof nicht verliere. Auch etwas das Gefühl der Gerechtigkeit, weil ich persönlich glaube, ich habe meine Gesundheit für Deutschland eingesetzt und es steht mir irgendwo zu, ist der falsche Begriff, aber ich denke schon, dass das die Sicherheit ist, die wir als Soldaten oder Veteranen haben sollten, wenn wir Leib und Leben für Deutschland riskieren.
Am selben Tag ein zweiter Anruf aus Düsseldorf vom zuständigen Referatsleiter. Der macht deutlich, dass das Bundesamt eine komplette Neubewertung vorgenommen hat. Der Militärarzt in Düsseldorf habe den alten Bescheid aufgehoben. Ein neuer gehe in den nächsten Tagen in die Post. Jetzt lautet Annikas Diagnose PTBS, zurückzuführen auf die traumatischen Ereignisse des Karfreitagsgefechts vor 15 Jahren.
Mir war das vom Prinzip her immer klar, schon relativ von Anfang an. Ich wusste, dass ich vom Prinzip her einen Treffer am Karfreitag erhalten habe. Und für mich war es immer unverständlich, warum die Bundeswehr das nicht erkennt.
Annikas Einsatzschädigung wird rückwirkend anerkannt. Sie bekommt etwa 15.000 Euro nachgezahlt. Der alte Bescheid sei aufgehoben, er sei von Anfang an falsch gewesen, sagt ihr der Referatsleiter.
Ich habe ehrlich gesagt mit gar nichts mehr gerechnet. Wir haben das ja über Jahre immer wieder probiert. Es hatte keinen Erfolg. Und ich wusste ja, dass mein Dienstzeitende nähert am 30.04. Ich bin jetzt froh, dass es durch ist. Aber ich weiß halt nicht, ob ich den Kampf nochmal geschafft hätte, nochmal neu aufzunehmen.
Letztendlich ist hier passiert, was der Traumaexperte Dr. Arne Hofmann gefordert hatte. Eine Korrektur der Bundeswehrentscheidung über Annika.
Ich würde das Wort Lernprozess verwenden. Und gelegentlich geschehen Lernprozesse auf zivilen Druck, Klammer auf Journalisten, Klammer zu. Und genau diese Lernprozesse brauchen wir. Es muss besser werden. Wir müssen uns besser verteidigen, wir müssen unsere Soldaten besser verteidigen und dazu gehört, dass wir sie versorgen. Ne? Das gehört alles zusammen.
Der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr, Oberstarzt Peter Zimmermann, will sich zu Annikas Fall nicht äußern, sagt aber allgemein.
Es bleibt tatsächlich in der letzten Konsequenz auch eine Einschätzungsfrage des Gutachters und das kann schon auch mal zu Problemen führen tatsächlich, ja. Ich kenne tatsächlich auch eine ganze Reihe an Fällen, wo es sich im Nachhinein als gut und richtig herausgestellt hat, dass man strenger war, weil Dinge behauptet wurden, die sich tatsächlich dann als unwahr herausgestellt haben.
Der Traumaexperte Arne Hofmann hält Fehlentscheidungen wie die über Annika nicht für Einzelfälle.
Das System funktioniert immer noch nicht optimal. Es muss weiter optimiert werden. Und es gibt sehr gute Gutachter, sehr professionelle, aber solche Fehler, wie ich es mal benennen möchte, wie das bei dem Gutachten passiert ist, sollten nicht passieren. Und da muss man systematisch gucken, wo passieren die, wie kann man das ändern. Notfalls muss man sich es nochmal angucken, ne? Das juristische System ist sehr konservativ und hat seine völlig eigene Logik. Das Wort Vollbeweis als Misstrauensvotum gegen den Patienten anzutreten, ist ungünstig, wenn Sie Leuten helfen wollen. Ne?
Bei Alex und seiner Frau Jessie im Harz herrscht trübe Stimmung. Wir waren immer wieder hier seit 2019, haben bei Kaffee, Keksen, manchmal auch Pizza und Bier besprochen, wie es dem PTBS-kranken Alex geht. Und wir hatten im Laufe der Jahre den Eindruck, eher schlechter als besser.
Es geht nicht voran. Ja, man tritt auf der Stelle und er kriegt immer wieder einen vor sie sich die hauen. Und oh, das ist so, kannst immer nur probieren, ihn noch bei Laune zu halten mit Kleinigkeiten, was weiß ich. Geh in eine Werkstatt, bau was Schönes, ja. So, solche Sachen, also so was Schönes hat er momentan einfach nicht. Ist einfach so.
Aber ihr habt euch als Familie.
Richtig, keine Frage. Also wir ja, da stehen wir auch zu 100% hinter unserem Papa. Der Kleine sowieso, der passt jetzt verschärft auf ihn auf. Und ja, wir können nur hoffen, dass es irgendwann mal nicht besser wird, aber dass es mal einfacher wird. Einfach. Es soll einfach nur einfach werden, weil man hat sich sein Leben nicht so vorgestellt. Ja, muss man ja auch mal dazu sagen.
Der inzwischen 7-jährige Sohn ist für Jesse und Alex das Ein und Alles. Und trotzdem leidet der einsatzgeschädigte Feldjäger unter seiner posttraumatischen Belastungsstörung und den Erkrankungen, die damit zusammenhängen.
Wir leben, um zu leben. Fertig. Wir leben. Ja, das Leben läuft an einem vorbei. Es rinnt ein wie Sand durch die Hände. Und hangelt sich von Tag zu Tag. Und hofft, dass nicht wieder irgendeine Hiobsbotschaft kommt oder irgendeine Scheiße passiert oder man irgendwie übelste Depressionen schiebt oder dass man der Verantwortung als Mann und Vater gerecht wird.
Alex ist verbittert und er macht in den Gesprächen mit uns mehr als einmal deutlich, dass Überleben für ihn eine echte Herausforderung war und bleibt.
Klar habe ich Suizidgedanken, natürlich. Aber ich mach's nicht, weil ich eine Verantwortung habe. Und da kann ich hier auf dem Zahnfleisch kriechen. Das ist mir egal. Meine Frau hat mir in den dunkelsten Zeiten bis jetzt immer beigestanden. Und das wäre eine Flucht, die ich ergreifen würde. Und damit würde ich auch meine Familie zerstören. Das kann ich meiner Familie nicht antun.
Alex' Frau Jessie arbeitet, kümmert sich um den Papierkram mit Bundeswehr, Behörden und Versicherungen, den Alex selbst nicht schafft. Und Jessie ist natürlich ständig für ihren Sohn da.
Wie geht es dir eigentlich bei der ganzen Sache und tust du irgendwas für dich, um das irgendwie durchhalten zu können?
Naja, wir haben ja unseren Sohn, muss ich ja dazu sagen. Und das ist einfach unser Glück. Ja, also der fängt uns auf. Der braucht ja auch unsere volle Aufmerksamkeit. Der Kleine ist echt, der steht über allem. Und da muss auch Papa manchmal echt zurückstecken, weil ich einfach sage, nein, vom Kleinen halt mal ganz viel fern. Und ich für meinen Teil... Ich hab meinen Sohn und ich habe meinen Mann, den ich aufbauen muss. Ich gehe arbeiten. Also ja, man selber macht wenig für sich, gebe ich zu. Ja, also mir geht's nicht immer gut, weil ich einfach sehe, wie schlecht es ihm geht. Ja.
Jessie kümmert sich und Jessie sorgt sich. Sie hofft, dass es wenigstens ein kleines bisschen aufwärts geht mit ihrem Mann.
Er muss auch einfach raus. Er ist 40 Jahre alt. Er kann nicht zu Hause hocken. Das ist einfach so. Ich akzeptiere das auch nicht. Da bin ich auch ehrlich, weil was will er unserem Jungen damit zeigen? Ja, er kann nichts für seine Erkrankung, keine Frage. Aber wir sind halt dafür da, zu sagen, Papa, komm, mach was. Du schaffst das schon. Wir stehen hinter dir.
Was aber könnte sich ändern, damit es PTBS-kranken Einsatzveteranen wie Alex, Annika, Robert und Stefano besser ginge? Damit sie schnellere Behandlung und bessere Versorgung bekämen?
In den USA ist das Kümmern um Armeeveteranen und die Veteranenkultur viel tiefer in der Gesellschaft verankert. Durch den Vietnamkrieg sind die Veteranen in den USA viel früher Thema geworden als in Deutschland, wo man erst Anfang der 2000er wirklich bemerkte, dass es jetzt Veteranen des Kosovo-Einsatzes und aus Afghanistan gibt, um die man sich kümmern muss. In den USA haben die Veteranen ein eigenes Ministerium, das zweitgrößte nach dem Verteidigungsministerium. Das Department of Veterans Affairs ist ein Riesenapparat mit weit über 300.000 Mitarbeitenden. Es gibt eine umfassende Versorgung für ehemalige Soldatinnen und Soldaten mit ihren Familien oder für Hinterbliebene. Es gibt Bildungsangebote fürs Zivilleben und sogar eine Hotline für Veteranen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind.
Im deutschen Nachbarland Dänemark gibt es zwar kein eigenes Ministerium, aber das sogenannte Veteranencenter. Es wurde als Reaktion auf den Afghanistan-Einsatz eingerichtet, sagt der dänische PTBS-Therapeut Bo Jensen, der am Uniklinikum Aarhus Soldaten behandelt.
Man hat gesehen, wir mussten eine Veteranenpolitik haben, wir mussten einen Spezialeinsatz haben für den Veteranen und dann hat man seit 2011 dieses Veteranencenter aufgebaut. Das ist wie der Veterans Affairs in den Vereinigten Staaten.
Das Center ist ein Teil des dänischen Verteidigungsministeriums, arbeitet aber unabhängig von der Armee. Veteranen, die PTBS haben, werden in zivilen Kliniken behandelt, die auf Traumatherapie spezialisiert sind. Dass diese Stationen nicht der Armee unterstehen, sei für einige Veteranen sehr wichtig, sagt der Psychologe Jensen.
Denn wir haben auch Veteranen, sie will überhaupt keine Anknüpfung zum Militär haben oder zu der Veteranencenter. So für einige ist es sehr wichtig, dass es ein ziviles Instanz ist.
Was also könnte und müsste sich in Deutschland ändern im Umgang mit Einsatzgeschädigten und vor allem mit psychisch kranken Veteranen der Bundeswehr?
Wir müssen den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen und müssen vom Mittelpunkt die Akten verräumen, so wie es die innere Führung verlangt.
Bernhard Drescher ist selbst Einsatzgeschädigter mit PTBS und Vorsitzender des Bundes Deutscher Einsatzveteranen.
Dabei den Kasernenzaun eliminieren, weil die Veteranen sind drin und die meisten sind draußen. Es ist eine gesellschaftliche Geschichte.
Drescher ist für eine Beweislastumkehr. Wer gesund seinen Dienst tut und nach einem Vorfall im Einsatz krank wird, der gilt als Einsatzgeschädigt. Es wäre dann an der Bundeswehr zu beweisen, dass der Einsatz nicht die Ursache der Erkrankung war. Eine sehr gute Idee, findet Traumatherapeut Arne Hofmann.
Weil es gibt eben nicht nur die posttraumatische Belastungsstörung, es gibt einen ganzen Haufen von dem, was wir Traumafolgestörungen nennen. Es gibt Leute, die kriegen Ängste, die kriegen Phobien, es gibt Leute, die kriegen Depressionen. Und dann heißt es, hängt nicht damit zusammen, war die Kindheit. Ich glaube, die Beweislastumkehr in den meisten Fällen würde helfen, wenn belegt ist, dass das Kriterium A erfüllt ist, also der erste Teil. Ne? Gute Idee. Veteranen treten nicht in die Bundeswehr ein, um zu schummeln und in die Rente zu gehen, ne? Sondern die sind anders drauf. Ne? Und denen mit so einem Misstrauen entgegenzutreten, ist unklug. Ne? Die müssen die Solidarität des Systems spüren. Ne?
Auch der erfahrene Wehrrechtsanwalt Arndt Steinmeier ist für eine Beweislastumkehr.
Das kennt das deutsche Rechtssystem an verschiedenen Stellen. Wer aufhört, hat Schuld. Da muss ich das auch nicht beweisen, dass der mir hinten drauf gefahren ist, sondern das ist erstmal eine Vermutung. Und so könnte man auch hier einiges vermuten. Denn wenn ich ein traumaauslösendes Ereignis habe und ein Trauma, dann liegt die Vermutung nahe, dass es auch was miteinander zu tun hat.
Der Jurist und Ex-Soldat Steinmeier lobt die rechtlichen Grundlagen für das bestehende System, kritisiert aber die Umsetzung, das absurde Ausmaß der Bürokratie. Steinmeiers erster Mandant Robert Müller hat 12 Jahre gebraucht, bis seine PTBS als Einsatzschädigung anerkannt wurde und er die entsprechende Versorgung zugesprochen bekam. Ein langer Weg mit vielen Momenten der Wut und einiger Verbitterung. Trotzdem sagt Robert:
Wir haben in Deutschland das beste Einsatzversorgungsgesetz, was es gibt weltweit. Alle Nationen in der NATO gucken auf das, was wir haben. Wir haben wirklich eine ganz, ganz tolle Versorgung, theoretisch, auf dem Papier. Aber sie muss gelebt werden und das passiert einfach noch nicht.
Auch der PTBS-Beauftragte im Bundesverteidigungsministerium, Zimmermann, sieht noch Verbesserungsbedarf.
Wir sind ganz sicher in dem Versorgungssystem der Bundeswehr noch nicht an einem endgültigen Punkt angelangt. Wir haben Bereiche, die, glaube ich, im internationalen Vergleich sehr weit vorne sind. Unsere Versorgungsgesetzgebung zum Beispiel, die ist beispielgebend wirklich auch international. Wir haben andere Bereiche, wo wir in den letzten Jahren, glaube ich, viel vorangekommen sind, wo wir aber noch weitere Entwicklungen brauchen.
Peter Zimmermann spricht oft von Einzelfällen und Einzelmeinungen, wenn er auf Kritik am Umgang der Bundeswehr mit Einsatzgeschädigten angesprochen wird.
Ich glaube, wenn ich mir die Belege angucke der letzten Jahre, sind wir eigentlich eher auf einem guten Weg. Ich will nicht ausschließen, dass es Einzelfälle gibt, wo es auch mal schief geht. Aber wir treffen nur selten auf Situationen, wo wir sagen, also da ist wirklich was schiefgelaufen. Es ist nicht ausgeschlossen. Ja? Es läuft auch mal was schief. Aber dass man sagt, es geht im Großen und Ganzen was schief, das wäre ungerecht dem System gegenüber.
In Annikas Fall ist vieles schiefgelaufen. Dass sie am Ende als Einsatzgeschädigte anerkannt wurde, hat sie Unterstützern zu verdanken, aber vor allem dem eigenen Durchhaltevermögen. Dass es ihr heute viel besser geht, schreibt sie nicht Therapien zu, sondern ihrem Umfeld.
Mental konnte ich mich durch die Arbeit hier auf dem Hof mit den Tieren doch relativ stabilisieren. Mein Truppenarzt hat das mal sehr passend formuliert. Solange sie auf ihrem Hof sind, ist die Wiese grün, ihre Welt ist in Ordnung, außerhalb wird es halt schwierig.
In Stefanos Fall spricht die Bundeswehr nach der Geiselnahme in Ulm von charakterlicher Nichteignung. Ein weiteres Verbleiben im Dienst könne dem Dienstherrn nicht zugemutet werden. Deshalb wird ein Disziplinarverfahren gegen den PTBS-kranken Afghanistan-Veteranen eröffnet. Stefano verbüßt seine Haftstrafe inzwischen in der forensischen Psychiatrie, wo er die Therapie bekommen soll, die er bei der Bundeswehr nie bekommen hat. »Ich fühle mich extrem schuldig und schäme mich dafür«, schrieb er einem Journalisten von Zeit Online aus der Haft. Andreas Eggert, der Generalsekretär des Bundesdeutschen Einsatzveteranen, hat Stefano lange beraten und begleitet. Er weiß, dass ein Fall wie der von Stefano, der Geiseln nimmt, um sich erschießen zu lassen, in Deutschland ein seltener Extremfall ist.
Wir müssen versuchen, als Gesellschaft diese Menschen zurückzuholen ins gesellschaftliche Leben, diese Menschen zu erkennen und einzubinden und nicht auszugrenzen. Ich glaube, damit haben wir eine Chance, solche Taten zu verhindern. Aber tatsächlich ist es so, dass Soldaten, die speziell trainiert worden sind, eben auch spezielle Fähigkeiten haben und in einer Dissoziation oder in ihrem Film dann entsprechend auch reagieren und schneller reagieren. Also leider kenne ich viele andere Fälle auch, die ja durchaus grenzwertig sind.
Wo man nicht ausschließen kann, dass das nicht böse endet irgendwann, meinen Sie?
Wo ich nicht ausschließen möchte, dass das auch böse enden kann.
Die Veteranen in unserem Podcast haben extreme Erfahrungen in ihren rund 2 Jahrzehnten bei der Bundeswehr gemacht. Erfahrungen im Einsatz und im Kampf um die Einsatzschädigung danach.
Wenn ich jetzt auch noch Fragen würde, dann würde ich sagen, ja, ich will unbedingt zur Bundeswehr. Ich dann überleg dir das gut. Überleg dir das ganz genau, was du da machst. Und dann würde ich mich mit ihm unterhalten und würde sagen, das ist positiv. Ist ja nicht alles negativ gewesen, möchte ich auch nicht sagen. Ich war gerne Soldat. Mit Leib und Seele war ich Soldat. Und dann würde ich noch über die Risiken aufklären. In letzter Instanz muss er selber entscheiden. Das kann ich keinem verbieten. Außer meinem Sohn. Mich würde es zerreißen, wenn ich meinen Sohn in der Uniform sehe. Man behandelt Menschen nicht so, die Treue liegen zu haben. Das macht man nicht, das gehört sich nicht.
Es hat auch viele Vorteile, bei der Bundeswehr zu sein. Du wirst schön ausgebildet oder kannst dich schön ausbilden lassen, was du gegebenenfalls auch für draußen verwenden kannst, keine Frage. Aber überlege, was passieren kann. Ich kann ja einfach nur sagen, wir haben das Negativbeispiel hier zu Hause sitzen. Und da ist das Leben nun mal verkackt.
Annika nennt die Bundeswehr im Prinzip jedenfalls einen sehr attraktiven Arbeitgeber.
Ich spreche natürlich auch an, dass es viele Fälle gibt, die positiv laufen. Aber ich denke, es ist absolut nur fair gegenüber dem Nachwuchs, ihm auch aufzuzeigen, dass die Bundeswehr leider nicht unbedingt immer der fairste Arbeitgeber in Bezug auf die Einsatzschädigung ist. Also ich denke, da sollte man mit offenen Karten spielen. Und dementsprechend kann ich das nicht mit Ja oder Nein beantworten.
Was das Wohlwollende und Fürsorgliche angeht, glaube ich tatsächlich mit Recht sagen zu können, dass die Bundeswehr eins der fürsorglichsten Systeme überhaupt in der Welt hat.
Sagt der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr Peter Zimmermann.
Wir haben immer mal wieder Menschen, die auch mal durchs Raster fallen, was aber ganz sicher kein böser Systemwille ist, sondern so etwas, eine Fehleinschätzung oder sowas kann tatsächlich passieren in jedem System. Das will ich auch für die Bundeswehr nicht verhehlen. Ich würde aber sagen, es ist sehr selten. Und ich würde auch sagen, es wird bei weitem überdeckt von einem insgesamt wirklich extrem sorgfältigen und fürsorglichen System, was wir hier haben, gerade versorgungsrechtlich.
Oberstarzt Professor Zimmermann sieht mit Blick auf die Zukunft durchaus die Notwendigkeit zur Veränderung.
Wir müssen uns vorbereiten auf die Situation, wie wir mit psychischen Belastungen in einem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung umgehen. Wir hören da von anderen Nationen schwierige Dinge, wie zum Beispiel aus der Ukraine, wenn es zum Beispiel um die akuten Zahlen geht, um die Breite dessen, was an psychischen Erkrankungen dann auftaucht. Und wir müssen uns da noch mehr darauf vorbereiten und gute Pläne entwickeln, wie wir das dann bewältigen, sollte es denn bei uns so weit kommen.
Die Zukunft, die Umsetzung der sogenannten Zeitenwende treibt auch Dr. Arne Hofmann um, den Experten in Psychotraumatologie.
Alle reden über Rüstungsgegenstände, die man kauft, im ersten Fall von Panzern, von Luftabwehr, von Drohnen, aber es sind Menschen, die das bedienen.
Oder sind Menschen, die in die Bundeswehr kommen und die ihr Land verteidigen möchten. Und um diese Menschen muss die Bundeswehr sich kümmern, auch wenn sie raus sind aus der Bundeswehr. Und das nennt sich Fürsorgepflicht. Und da gibt es eine lange Tradition, auch in anderen Ländern, Soldaten zu vernachlässigen. Das bessert sich, aber das ist auf der Lernkurve, ne?
Jahrelang haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum geht es den Einsatzgeschädigten, die wir nun schon sehr lange kennen, zum Teil immer noch so schlecht?
Na, es hat sich ja bereits vieles verbessert. So unvorbereitet wie früher auf das, was passieren kann, gehen heute Soldatinnen und Soldaten ja nicht mehr in den Einsatz. Es gibt moderne Traumazentren mit einem sehr guten Ruf. Die Gesetzeslage wird ja stetig verbessert.
Aber es braucht mehr als Gesetze. Es braucht einen anderen Umgang. Es braucht mehr Empathie, Wohlwollen für Menschen, die am Ende ja ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um ihren Auftrag zu erfüllen. Mehr Verständnis bei Kameraden und Vorgesetzten, aber vor allem bei Gutachtern und Sachbearbeitern in der Verwaltung.
Ja, die Verfahren müssten eindeutig beschleunigt werden und durch diese Beweislastumkehr, über die wir ja schon gesprochen haben, würde ein Vertrauensvorschuss an die Stelle des jetzt ja noch vorherrschenden Misstrauens treten. Und es sollte eine Art Gewaltenteilung geben. Unabhängige Gutachter und Mediziner, die nicht ebenso zur Bundeswehr gehören wie die Verwaltung und die militärischen Vorgesetzten der Einsatzgeschädigten.
Viele internationale Gäste werden auch hier sein.
Viele Berliner dabei, ne?
Mit Sicherheit.
Wir begleiten Bernhard Drescher auf dem Gelände rund um den Berliner Reichstag. Am 15. Juni 2025 findet hier der erste Veteranentag der bundesdeutschen Geschichte statt. Drescher wird am Stand seines bundesdeutschen Einsatzveteranen stehen, inmitten anderer Infoangebote. Auf der großen Bühne sprechen Politiker und Veteranen.
Ich glaube, würde man sich anständig und ehrlich und schnell um seine Einsatzgeschädigten kümmern, wäre doch das die beste Message an die jungen Menschen, die zur Bundeswehr gehen sollen, als einen tollen Arbeitgeber. Es gibt ja den politischen Willen, uns Einsatzgeschädigte zu versorgen, besser zu versorgen, die Verfahren zu vereinfachen. Und das muss dann aber auch umgesetzt werden.
Also man kann von dem Thema eigentlich die Kette bis zur Rekrutierung von neuen Soldaten schlagen. Wir sind entweder positive oder negative Multiplikatoren. Wir wollen positive sein.
Die Bundeswehr ist ein sicherer Arbeitgeber, ja. Aber wir sind das scharfe Ende der Politik. Und es ist egal, ob es am Hindukusch ist oder an der Grenze an Litauen oder wo auch immer. Wir haben unterschrieben, zur Not mit unserem Leben zu bezahlen. Und das sollte wirklich auch den jungen Soldaten bis in aller Konsequenz bewusst sein. Aber vor allem sollte es der Bundeswehr bewusst sein, dass es eben dann auch zu Zahlungen im Falle einer Beschädigung, dass zu diesen Zahlungen, zu dieser finanziellen Unterstützung, aber auch zur mentalen Unterstützung der Vorgesetzten und der Kameraden kommt.
Killed in Action – Trauma Bundeswehr ist eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Shugaka Silav. Ich bin Julia Nachtmann. Mitarbeit Timo Robben. Technik Konrad Winkler. Produktion Jürgen Kopp. Redaktion Ulrike Thoma. Distribution Wiebke Nielsen. Der Podcast ist eine Produktion vom Norddeutschen Rundfunk 2025.
Wenn ihr unter anderem die sächsische Veteranin Annika auch mit Bild kennenlernen wollt, schaut euch unseren Film für das ARD-Magazin Panorama vom 15. Mai 2025 in der ARD-Mediathek an. Mehr übers Karfreitagsgefecht, über Alex und Robert gibt es in der ersten und dritten Staffel von Killed in Action. Ihr findet sie, wie diesen Podcast, in der ARD Audiothek.
Und hier noch eine Podcast-Empfehlung von uns. Große Umbrüche passieren ja meistens dann, wenn man spürt, so wie bisher kann es nicht weitergehen. So geht es ja auch Alex, Annika und Robert hier in unserem Podcast. Sie sind traumatisiert und können nicht weitermachen wie zuvor. Die Protagonisten im Podcast Mein Mensch sind zwar nicht traumatisiert, aber doch an einem ähnlichen Punkt. Sie sind dabei, sich selbst zu verlieren. Sie wollen etwas ändern, aber wissen noch nicht wie. Wäre da nicht dieser eine Mensch gewesen, der im entscheidenden Moment das Richtige getan oder gesagt hat, dann wäre ihr Leben ganz anders verlaufen. Da ist zum Beispiel Martin, der in einem syrischen Foltergefängnis alle Hoffnung verliert und durch eine winzige menschliche Geste neuen Mut schöpft. oder Birgit, die erst durch diesen einen Menschen auf eine verrückte Berufsidee kommt. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.